Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute besprechen wir in der Lebenshilfe ein richtiges, heißes Eisenthema. Es geht um die Sexualität vor der Ehe. Ist die Sexualmoral der katholischen Kirche eine Spaßbremse? Eigentlich, liebe Zuhörer, ist es heute bei den Jugendlichen gar keine Frage mehr, ob man mit dem ersten sexuellen Kontakten wartet bis zur Ehe. Es ist vielmehr so, dass diejenigen, die vielleicht etwas warten wollen, bis der oder die Richtige kommt, zum Außenseiter werden und als Prüde regelrecht abgestempelt werden. Das ist ein echtes Problem, denn jeder möchte gerne dazugehören und mitreden können. Gerade wenn man jung ist, ist das total wichtig. Und dann sind da noch die Medien, vor allen Dingen die unzähligen Fernsehserien, die uns vermitteln, dass die Sexualität zum Leben gehört. Wie schlafen, essen und trinken. Schmeckt es dann nicht mehr, dann gibt es eben was anderes. Jeder und jede ist verfügbar. Die Trennung tut zwar erstmal weh, aber der oder die Neue ist schon im Anmarsch, verspricht eine gute neue Zeit. Ja, und das Verliebtsein, das Kennenlernen, das verleiht jedes Mal den gewissen Kick. Entweder an dem Abend, in der Woche oder in dem Monat. Je nachdem, wie oft man eben wechselt. Ja, soweit die Theorie und was einem so erzählt wird. Doch was spielt sich ab in der Tiefe der Seele bei den Jungs und gerade bei den Mädchen? Macht es wirklich glücklich, immer wieder neu verliebt zu sein, beziehungsweise einen neuen Freund, eine neue Freundin zu haben? Werden wir mit jeder Trennung von einem Partner wirklich beziehungsfähiger? Und ich sage jetzt auch mal wir, weil gerade auch ältere Menschen oft den Partner wechseln. Ja, was sagen wir zu unseren Kindern, warum es sich lohnt, mit dem ersten Mal zu warten, am besten bis zur Ehe? Was sind Argumente, die Jugendlichen berühren und nicht einfach auf Ablehnung stoßen und in die Schublade, altmodisch, verkappt, weltfremd, ja sogar spießig katholisch verbannt werden. Worum geht es, wenn wir sagen, die Sexualität gehört in den geschützten Raum der Ehe? Also unser Thema der nächsten Stunde bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Liebe wählt aus, Sexualmoral der Kirche eine Spaßbremse? Unser heutiger Gast dazu ist Wilma Lerchen, die ich jetzt herzlich am Telefon in Hörgrenzhausen bei Koblenz ist das begrüßen darf. Hallo und grüß Gott, Frau Lerchen.
Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Eingeladen haben wir Frau Lerchen, liebe Zuhörer, weil sie in einem kleinen Buch recht offen über ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema Partnerwahl und Freundschaft erzählt. Das auf eine sehr einfühlsame Art und Weise, die wirklich anregt, darüber nachzudenken, warum es sich lohnt, mit dem ersten Mal zu warten, bis der oder die Richtige kommt. Frau Lerchen, Sie sprechen jetzt schon seit etwa 10 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, mit Jugendlichen über diesen großen Themenbereich, also verantwortungsvoller Umgang mit der Sexualität, und beleuchten dabei besonders die körperlichen und seelischen Vorgänge. Aber hört da überhaupt jemand zu? Ist das nicht völlig überholt, was Sie da zu sagen haben, weil uns da die Wirklichkeit schon längst eingeholt hat?
Ja, die Jugendlichen reagieren ganz verschieden. Es kommt immer ganz darauf an, welchen Kreis von Jugendlichen ich vor mir habe. Es ist so, dass sie oft sehr gespannt sind und denken, na, also da warten wir doch mal ab, was die uns da erzählen möchte. Ich komme dann aber auch sehr schnell mit Fakten, fange gar nicht erst an, ja, irgendwie das aus biblischer Sicht oder aus moralischer Sicht zu erklären, was durchaus einen ganz tiefen Wert hat, aber da hören die Jugendlichen leider nicht zu. Sondern ich beginne mit der körperlichen Wahrnehmung, mit dem Thema, wo beginnt menschliches Leben, was bedeutet das, wenn ich Verhütungsmittel benutze, was machen die mit mir, wie wirken die in mir und komme erst danach wieder zur seelischen Komponente, denn ich habe oft die Erfahrung gemacht, nachdem ich quasi in die Biologie eingestiegen bin, dass sie dann auch bereit sind, auch andere Themen damit zu verknüpfen und dann zu erkennen, ach, das hat auch mit meiner Seele Zusammenhänge.
Also Fakten heißt, sie kommen über die Schiene des Verständnisses erstmal und über auch Wissen einfach, dass sie Wissen vermitteln, worüber auch so vielleicht keiner redet, selbst Die Zeitung, so große Jugendzeitungen nicht.
Ja, ich muss feststellen, was man im Biologieunterricht lernt, dass es nicht im Zusammenhang gebracht wird mit meinem Leben. Also ich fange eigentlich ganz schlicht und ergreifend an, einfach auch mal nochmal die biologischen Vorgänge zu erklären. Was ist eigentlich der Zyklus der Frau? Was passiert da im Körper? Ich lege dann so ganz schlichte Folien auf. Wie sieht eine Gebärmutter aus? Wo ist der Eierstock? Wo ist der Eileiter? Und wie beginnt das jetzt mit dem Zyklus? Also wir nehmen ja als Frauen oft den Zyklus nur wahr mit der Regelblutung und das ist oft negativ besetzt, weil es uns in der Zeit nicht so gut geht. Und danach blenden wir den Zyklus aus. Aber das Wunderbare, das versuche ich wieder so in den Vordergrund zu bringen, nämlich dass nach dieser Regelblutung ja im Eierstock ein neuer Follikel heranreift, eine neue Eizelle heranreift und darauf wartet quasi, da auch neues Leben hervorzubringen und in den Eileiter aufgenommen zu werden. Und die Gebärmutterschleimhaut wird in der Zeit wieder sehr schön aufgebaut und versuche also so diese Zusammenhänge auch einmal zu zeigen. Und auch zu zeigen, wo und wie entsteht eigentlich eine Schwangerschaft. Denn das erscheint mir das zentrale Wissen zu sein, an dem man dann auch anknüpfen kann. Was dann auch hinterher die Verhütungsmittel betrifft.
Jetzt ist so die große Frage, wie wird das von den Jugendlichen aufgenommen?
Zuerst hören sie erstmal ganz interessiert zu. Wenn ich dann erkläre, weil ich habe auch oft sehr viele Mädchengruppen vor mir, ab und zu auch Jungs, die sind dann auch sehr interessiert, aber für die Mädchen ist es natürlich, weil es sie selbst ganz zentral betrifft. Und ich erkläre dann, wie es zu dem Eisprung kommt und wo dann auch die Befruchtung passiert. Und die Befruchtung, das ist, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass Sie das verstehen, die passiert im Eileiter. Also quasi das Ei springt, es wird von der Ampulle aufgefangen, also wie also so eine Hand quasi, muss man sich das vorstellen, die diese Eizelle aufnimmt und dann in den schützenden Raum des Eileiters führt. Und dann können, wenn Spermien eventuell vorhanden sind, die in die Gebärmutter aufsteigen und dort im Eileiter die Eizelle befruchten. Und lege dann auch sehr viel Wert darauf zu erklären, dass da menschliches Leben beginnt. Denn mit der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle beginnt an dieser Stelle neues Leben. Und die Eizelle teilt sich auch auf ihrem Weg durch den Eileiter immer weiter und erkläre dann auch gerne, dass das kein Zellklumpen ist, sondern dass das wirklich ein aktives Leben ist. Normalerweise würde der Körper hingehen, wenn er merkt, da teilt sich eine Zelle sehr viel schneller als die anderen Zellen, würde der Körper diese Zelle angreifen, weil er vermuten würde, das ist Krebs. Aber das befruchtete Ei, die befruchtete Eizelle wird aktiv. Sie sendet ganz bestimmte Hormone aus, die dem Körper der Frau signalisieren, du bist schwanger, bitte greife dieses Wesen nicht an, greife mich nicht an. Also eigentlich ist das Kind schon von Anfang an aktiv und sagt, ich bin da, ja, greif mich nicht an, sondern schütz mich. Und da zeigt sich einfach, dass nicht die Frau, der Körper der Frau sich selber sagt, ich bin schwanger, sondern dieses Leben aktiv von Anfang an tätig ist und sagt, ich bin da, schütz mich, ja. Einfach auch klar zu haben, da beginnt menschliches Leben.
Aber Frau Lehrerin, ich versuche mich dir jetzt gerade in junge Mädchen hinein zu versetzen, denen Sie das erklären. Und da würde ich sagen, ach Frau Lehrerin, mir passiert das nicht. Ich nehme doch die Antibabypille. Meine Freundinnen nehmen die auch und die wirkt doch super.
Genau, und dann sage ich auch, wenn wir jetzt quasi mit einem Freund zusammenziehen würden, was würden wir nehmen? Und genau bekomme ich dann auch die Antwort, ja natürlich Kondom und die Pille. Und das ist dann mein nächster Ansatz. Ich nehme dann nehme mir sehr viel Zeit, die einzelnen Verhütungsmittel mit Ihnen zu erklären. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass quasi den Jugendlichen zwar erklärt wird, sie sollen Verhütungsmittel gebrauchen, wenn sie miteinander schlafen, aber es wird ihnen nie wirklich umfassend erklärt, welche Wirkungsweisen sie eigentlich haben und welche Auswirkungen aus dem Körper. Vielleicht darf ich da mal mit dem Kondom anfangen, denn das Kondom ist ja eigentlich so das Verbreitetste. Das ist auch immer in den Köpfen der Jugendlichen, setzt sich das fest, nimm Kondom und alles ist gut. Wir sehen ja auch diese Werbung an den Tankstellen, an den Litfaßsäulen, im Fernsehen, im Radio, immer wieder hören wir das. Und vielen Leuten ist gar nicht klar, dass das Kondom einen sehr hohen Pearl-Index hat. Vielleicht darf ich es gerade erklären, was Pearl-Index bedeutet. Es gibt ja für jede Verhütungsmittel gibt es einen gewissen Sicherheitsstandard oder ein Sicherheitsmerkmal, möchte ich mal so sagen, wie sicher ist diese Methode. Und es ist so, wenn 100 Frauen ein Jahr lang die gleiche Methode verwenden, um nicht schwanger zu werden, wie viele sind nach einem Jahr dann doch überraschend schwanger geworden? Und jetzt die Zahl 7 bis 14 beim Kondom würde bedeuten, dass von 100 Frauen, die ein Jahr lang mittels Kondom verhütet haben, also nicht schwanger werden wollten, am Ende dieses Jahres doch 7 bis 14 schwanger sind. Und dieser Pearl-Index ist recht hoch. Das ist den Jugendlichen so gar nicht klar. Die Zahlen, auf die ich da zurückgreife, kommen aus dem neuesten gynäkologischen Lehrwerk. Also ich nehme jetzt nicht irgendwas, was jetzt in mir besser passen würde, sondern das ist wirklich, kommt aus dem Buch Gynäkologie und Geburtshilfe, was unsere Gynäkologen im Moment an den Universitäten auch gelehrt bekommen. Und dann gehe ich auch nochmal ganz intensiv darauf ein, dass also ein Kondom, wenn es auch nicht sicher, hundertprozentig sicher vor Schwangerschaften schützt, sicherlich auch nicht hundertprozentig vor Geschlechtskrankheiten schützt. Dass eben dieser Pearl-Index auch darauf anzuwenden ist, und das ist vielen Jugendlichen so auch nicht klar. Sie bekommen immer wieder gesagt, nimm Kondom, dann bekommst du keinen AIDS, dann bekommst du keine Geschlechtskrankheiten. Aber es ist oft so, dass die Jugendlichen, wenn sie sehr früh sexuell aktiv werden, viele Jugendlichen werden schon mit 13, 14 sexuell aktiv, oft auch wechselnde Geschlechtspartner haben und da die Wahrscheinlichkeit, trotz Kondom sich mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken, doch recht hoch ist. Und natürlich auch immer im Hinterkopf, es könnte auch zu einer überraschenden Schwangerschaft kommen. Das nächste, was ich dann sehr intensiv eingehe, also worauf ich eingehe, ist dann auch die Frage nach der Pille. Erstmal möchte ich dann den Jugendlichen auch mal klar machen, wie die Pille eigentlich wirkt. Und zwar heißt die Pille, hieß früher oder auch heute noch, wird sie gerne genannt, Ovulationshemmer. Das bedeutet, die Pille, die Hormone der Pille sollten eigentlich bewirken, dass es gar keinen Eisprung gibt. Also Ovulationshemmung, den Eisprung quasi hemmen. Und wenn es zu keinem Eisprung kommt, dann kann es natürlich auch nicht zu einer Befruchtung kommen. Am Anfang, die ersten Generationen der Pille, die waren so. Die haben also viel auch den Eisprung unterdrückt, aber die haben auch so starke Nebenwirkungen gehabt, dass die Frauen dann nicht bereit waren, die zu nehmen. Und so hat man die Hormonanteile der Pille verändert und auch Hormonanteile gesenkt, um eben diese Nebenwirkungen zu mildern. Dabei hat sich allerdings mit den Jahren auch herausgestellt, dass da noch andere Nebenwirkungen sich dadurch zeigten, nämlich die Ovulation wurde nicht gehemmt. Es kam also doch immer wieder auch zu Durchbruchsovulationen. Und so hat sich dann gezeigt, dass eben dieses nicht so sicher war. Und die Frauen waren natürlich auch nicht bereit, eine Pille zu nehmen, die nicht sicher ist und trotzdem Nebenwirkungen hat. Und so hat man das nochmal modifiziert. Und heute ist das auch festzustellen, wenn die jungen Frauen heute die Pille nehmen, dass sie auch erfreut feststellen, dass eben die Regelblutung schwächer wird. Im ersten Augenblick ist das für sie sicher angenehm, weil die Regelblutung natürlich auch einen Körper schwächt und wir können nicht so sehr aktiv sein und daher empfinden sie das erst als angenehm. Aber ich erkläre ihnen dann sehr ausführlich, warum das so ist. Die Hormone der Pille bewirken, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht so aufgebaut wird, wie es eigentlich notwendig wäre. Wir müssen uns das vielleicht vorstellen, ich weiß auch nicht, wie ein Bett, also wenn ein Bett schön aufgeschüttelt ist, dann legt man sich halt gerne rein. Wenn dieses Bett aber nur eine Decke hat oder so, dann hat dieses befruchtete Ei, was quasi nach einem mehrtägigen Wanderung durch den Eileiter in der Gebärmutter ankommt, möchte sich jetzt einnisten in dieser Gebärmutterschleimhaut, sucht sich also einen Platz, wo es sich einnisten kann. Wenn aber die Gebärmutterschleimhaut nicht richtig aufgebaut ist, dann schafft es das nicht. Es kann sich nirgendwo einnisten, kann sich nirgendwo heimisch machen und würde dann quasi mit der nächsten Regelblutung einfach ausgestoßen werden. Und hier frage ich die Jugendlichen, was sie dazu denken. Und dann muss ich das selber nie sagen, sondern das kommt aus den Jugendlichen, die sagen, ja, aber das ist ja dann eigentlich Abtreibung. Dann sage ich, ja, ich sehe das genauso. Das hat eine früh abtreibende Wirkung. Und da merke ich das erste Mal, dass sie sehr nachdenklich werden. Und einfach darüber nachdenken, ja, was passiert denn da eigentlich? Aber das ist auch noch nicht alles. Es kommt auch noch ein dritter Faktor hinzu. Das ist der sogenannte Tubenfaktor. Also die Tube, der Eileiter quasi, bewegt dieses befruchtete Ei in einem ganz bestimmten Rhythmus zur Gebärmutter. Und es ist wunderbar abgestimmt. An einer ganz bestimmten Stelle bekommt es auch bestimmte Nährstoffe, sodass es für das Wachstum dieses befruchteten Eis, also dieses Kindes, eigentlich optimal abgestimmt ist. Und jetzt verändern aber die Hormone der Pille diese Eileiterbewegung so, dass es entweder zu schnell oder zu langsam unterwegs ist. Und so kommt es nicht in dem Zeitpunkt in der Gebärmutter an, wo es eigentlich notwendig wäre. Auch hier haben wir wieder eine abtreibende Wirkung. Und dann gehe ich mit den Jugendlichen auch ins Gespräch und sie denken darüber nach. Und dann kommt schon mal, ja, aber das kommt doch so oft gar nicht vor. Und auch dazu gibt es Untersuchungen. Ein französischer Wissenschaftler hat sich einmal die Arbeit gemacht, auszurechnen, wie oft das vorkommt, dieser nidationshemmende Wirkung. Und wenn man das auf Deutschland runterbricht, so kommt es im Jahr auf mindestens 264.000 Nidationshemmungen durch die Pille pro Jahr. Und das sind dann schon Zahlen, die dann auch wirklich zum Nachdenken bringen.
Das ist jetzt so die Antwort auf die Frage, wie Sie Jugendlichen erklären, warum die Sexualität einfach in einen geschützten Rahmen in die Ehe gehört. Wir haben heute in der Lebenshilfe ja unser Thema, die Sexualmoral der Kirche. Wir fragen nach, ob es eine Spaßbremse ist und wie man einfach Jugendlichen erklärt, warum die Kirche immer wieder sagt, verhütet kein menschliches Leben und wartet mit eurer Sexualität bis in die Ehe. Und natürlich gilt es auch für uns Erwachsenen, sage ich einmal, dass sexuelles Miteinander, körperliches Miteinander in einen geschützten Rahmen gehört, in eine Partnerschaft, in die Ehe. Jetzt habe ich Sie eben schon gefragt, wie das aufgenommen wird. Sie haben gesagt, ja, dass die Jugendlichen über das Verständnis kommen, dass sie ihnen klar machen, dass auch, wenn sie sagen, ja, ich kann doch meine Sexualität leben, ich verhüte ganz einfach, ich passe auf mit Kondomen oder eben mit der Antibabypille, dass sie sagen, gerade auch Antibabypillen, die meisten haben eine abtreibende Wirkung. Man nennt das im Fachjargon, es hat eine Nidationshemmung, also dass das befruchtete Ei sich erst gar nicht in der Gebärmutter einnisten kann oder dass das Ei nicht vom Eileiter weiter transportiert wird und einfach dann irgendwann abstirbt und eben, sage ich mal, verschwindet.
Genau.
Frau Lehrchen, tun wir den Druck, der von der Gesellschaft, von den Jugendlichen selber ausgeübt wird, unterschätzen wir den nicht? Denn ab einem gewissen Alter gehört doch sexueller Kontakt einfach zum Leben, um einfach dazu zu gehören. Und gerade Mädchen haben diesen Druck. Wie kann Jugendlichen denn dieser Druck genommen werden? Oder bin ich jetzt schon einen Schritt zu weit von dem, was Sie Jugendlichen da erklären, wie Sie vorgehen, wenn Sie mit Jugendlichen über das Thema Sexualität sprechen?
Nein, das passt ganz gut, denn es ist tatsächlich so, gerade die jungen Frauen stehen unter einem enormen Druck. Da spielen auch jeweils auch in der eigenen Lebensgeschichte ganz verschiedene Aspekte eine Rolle. Ich sehe oft Probleme bei den Mädchen, die jetzt von zu Hause nicht den Halt haben, den sie vielleicht bräuchten, weil es vielleicht zu Hause auch irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Frauen sind ja von Natur aus, wir wissen das ja selber, sehr anlehnungsbedürftig, sehr harmoniebedürftig und suchen dann irgendwo die Nähe eines Partners und hoffen einfach da, das zu finden, was wir so schmerzlich in unserem Herzen vermissen, Nähe und Geborgenheit. Und weil ich das weiß, fange ich auch nicht an dieser Stelle an, sondern ich fange erst über den Verstand an. Ich versuche Ihnen erst deutlich zu machen, einfach mal wirklich vernunftsmäßig, warum ist es nicht gut, dass ihr verhütende Mittel gebraucht. Und zwar nicht gut im Sinne von moralisch, weil die Kirche das sagt, weil ihr das nicht dürft, sondern warum tut es euch wirklich nicht gut? Ja, ich durfte ja gerade erklären, welche Wirkung die Pille haben kann. Und das merken die Mädchen auch. Sie merken auch, also das ist eigentlich nicht das, wofür mein Körper gedacht ist. Aber über diesen Punkt gehen sie dann trotzdem noch mal leichter drüber und sagen, na ja, aber es machen doch alle, das kann ja so schlimm nicht sein. Die Frau Lerchen, die ist da vielleicht auch ein bisschen sehr genau. Und wenn ich dann also da angekommen bin, dann komme ich auch gerne und sage, ja, jetzt kann es natürlich sein, dass sie sagt, also für mich ist das nicht so schlimm und andere sagen auch, das ist ein Zellklumpen und ich glaube nicht, dass das eine Frau wirklich so belastet, wenn sie das weiß. Ich glaube, das macht mir nichts. Dass ich dann rübergehe und sage, ja, aber es hat noch andere Nebenwirkungen und versuche ihnen dann auch wirklich mal zu erklären, was macht denn eigentlich die Pille mit dem Körper der Frau? Welche Nebenwirkungen ruften sie hervor? Und ja, dann erzähle ich gerne von Frau Gabriele Marx, sie ist Gynäkologin und hat eine Praxis im Osten. Und sie hat innerhalb von wenigen Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine 35-jährige Frau zweimal hintereinander einen Schlaganfall hatte, eine 17-jährige Sportlerin eine halbseitige Lähmung und eine 25-jährige Frau einen Herzinfarkt. Und sie führte das ganz klar auf die Nebenwirkung der Pille zurück und hat sich dann auch nochmal damit beschäftigt, hat sich gefragt, woher kommt das? Und sie sagt, die Pille gaukelt ja quasi dem Körper eine Schwangerschaft vor. Und das erhöht die Blutgerinnung im Körper, denn bei Geburt und Nachgeburt ist eine schnelle Blutgerinnung, also das Stoppen der Blutung ganz wichtig. Aber wenn ich das jahrelang quasi meinem Körper sage, du brauchst eine hohe Blutgerinnung, dann muss ich auch damit rechnen, dass die Blutgefäße porös werden, dass dadurch Blutgerinnsel entstehen. Und wenn die sich lösen, dann kommt es eben zu diesen Verstopfungen der Blutgefäße. Und dann haben wir eben genau diese Nebenwirkungen. Und vielleicht auch mal eine ganz interessante Zahl. Vielleicht ist dem einen oder anderen Hörer auch noch bewusst, dass damals die Firma Bayer das Medikament Lipobay vom Markt nehmen musste, weil es da Todesfälle gab. Es war ein Cholesterinsenker und es gab verschiedene Todesfälle, die gemeldet wurden und Bayer hat dann dieses Medikament vom Markt genommen. Um das einfach mal zusammenzubringen, es gibt 0,2 Todesfälle auf 100.000 Anwender gab es bei Lipobay und bei der Pille gibt es jährlich 20 Todesfälle auf 100.000. Und diese Zahlen zeige ich den jungen Mädchen.
Also habe ich es richtig verstanden? Weitaus mehr als ja, bei Lipobay?
Sehr viel mehr. Mhm. Aber es ist halt einfach im Moment in unserer Gesellschaft es wird als ein so hohes Gut angesehen, diese freie Sexualität, dass das irgendwie nie in den Blickpunkt gerät. Die Zahlen sind bekannt. Das ist also nichts, was man sich mühsam zusammensuchen müsste. Weitere Nebenwirkungen, die sich auch gezeigt haben, ist Brustkrebs. Es gibt eine sehr hohe Zunahme der Sterilität. Also viele Frauen können nach der langen Einnahme der Pille keine Kinder mehr bekommen. Das hat ganz viele Aspekte. Vielleicht einmal kurz erklärt, der Zyklus der Frau braucht so circa 100 Zyklen, um zu einem reifen Zyklus zu werden. Wenn ich jetzt mit circa 13, 14 meine erste Regelblutung habe, dann haben wir aus Erinnerung noch, dass die ersten Regelblutungen sehr unregelmäßig waren, also dass der Zyklus sehr weite Abstände hatte und dann mal wieder kürzere, dass man also nie so genau sagen konnte, wann kommt denn die neue Regelblutung. Und wenn ich jetzt natürlich mit 15 hingehe und die Pille einnehme, dann habe ich gar nicht mehr meinen eigenen Zyklus, sondern die Pille gibt mir meinen Zyklus vor. Ich unterdrücke quasi meinen persönlichen Zyklus und gebe ihm einen Rhythmus von außen. Das bedeuten kann, dass dieser Zyklus nicht in der Lage ist, reif zu werden. Und wenn ich dann mit 25, 28 die Pille absetze, weil ich vielleicht Kinderwunsch habe, dann sagen einige Frauen, ja, aber ich habe jetzt so komische Zyklen, so pubertäre Zyklen. Dann muss man einfach sagen, ja, das ist in der Tat so, jetzt beginnt der Körper zu reifen. Jetzt beginnt der Zyklus quasi, einen reifen Zyklus zu erarbeiten, in Anführungsstrichen. Und das dauert natürlich. Jetzt ist das für eine Frau, die 28 ist oder 30, ja, eine schwierige Situation, denn der Kinderwunsch ist da und wir haben mit 30 schon eine Abnahme der Fruchtbarkeit. Das heißt, sie wird dann auch noch ja unter Druck gesetzt und sagt, ich möchte doch so gerne ein Kind. Dann heißt, da kommt der psychische Druck noch dazu und die körperliche Entwicklung, das ist eine ganz schwierige Situation. Und ich versuche den Jugendlichen einfach mal aufzuzeigen, ja, dass ein Eingreifen in den Körper auch Folgen hat. Folgen, die dann auch später in meinem Leben noch auftreten können, an die ich vielleicht jetzt im Moment noch nicht denke, aber die dann mein späteres Leben sehr wohl beeinflussen können und die ja auch sehr negativ beeinflussen können. Denn ich glaube, Menschen, die Kinderwunsch haben, die, wenn man mit denen spricht, die haben einen sehr tiefen Schmerz. Also da merkt man ganz klar, was das auch für die bedeutet. Und ich versuche die Jugendlichen einfach auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, also es macht Sinn zu warten und das ja einfach mal in Ruhe reifen zu lassen.
Aber ist es denn nicht eher so, dass wenn man die Pille absetzt, eher ganz schnell schwanger wird, dass das immer das ist, was befürchtet wird?
Das gibt es auch, aber eben nicht immer. Also wir haben heute aufgrund auch zum Beispiel von Chlamydieninfektionen 10-15% der Paare, die kinderlos bleiben, obwohl sie sich wirklich Kinder wünschen.
Aber wieso steht eine Chlamydieninfektion? Ich glaube, das ist eine Infektion der Schleimhaut, der Vaginalschleimhaut. Wieso steht das im Zusammenhang mit der Antibabypille, Frau Lerchen?
Das ist eben genau der Punkt. Durch die Antibabypille habe ich oft die Gelegenheit, Sexualität zu erleben. Es ist oft auch dann so, dass wir verschiedene Geschlechtspartner dann auch in der Zeit dann auch haben. Das muss jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen sein, sondern auch über die Jahre. Und der Geschlechtspartner hatte auch schon Sexualkontakte und Chlamydien werden also gerne über Sexualkontakt übertragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich heute damit anzustecken, ist sehr viel höher als früher. Jetzt habe ich vielleicht als Frau gar nicht das Gefühl, dass ich krank bin, aber habe mir jetzt, die Chlamydien haben sich bei mir ausgebreitet und ich habe vielleicht das Gefühl, ich habe eine Blasenentzündung. Und dann ist die Blasenentzündung auch auf einmal wieder weg und ich denke, das ist gut. Aber die Chlamydien bleiben in meinem Körper und die Pille setzt auch mein Immunsystem immer leicht herunter. Und dann werde ich auch schneller krank. Wenn ich krank werde, ist mein Immunsystem mit der Krankheit beschäftigt und die Chlamydien brechen wieder aus. Es ist also ganz schwer, die Chlamydien in den Griff zu bekommen. Und jedes Mal, wenn diese Chlamydieninfektion quasi wieder ausbrechen kann, kann es zur Verklebung von Eileitern kommen. Und da hört man schon, also Verkleben von Eileiter, das hat natürlich ganz ursprünglich was auch mit der Schwangerschaft zu tun. Entweder kommt das Spermium gar nicht bis zum Ei, oder aber das befruchtete Ei versucht, durch den Eileiter zurück zur Gebärmutter zu gelangen, schafft es aber nicht, weil dieser Weg versperrt ist. Ja, das kann dann noch ganz dramatische Folgen haben, dass es zu einer Eileiterschwangerschaft kommt. Auch das ist möglich. Und viel mehr Paare leiden heute an Chlamydien, als es eigentlich bewusst ist.
Doch das Nächste, was mir da einfallen würde als Jugendlicher, Frau Lerchen, wenn Sie mir das erzählen würde, das ist, mein Arzt, der hat mir eine ganz niederdosierte Antibabypille gegeben und bei mir tritt das alles überhaupt nicht auf. Und dann gibt's eben, wenn das wirklich so schlimm ist, auch noch, dann lasse ich mir halt eine Spirale einsetzen zur Verhütung.
Dann werde ich natürlich ganz nervös, weil Spirale ist eigentlich etwas, was ich nicht erwarte, dass Gynäkologen das jungen Frauen anbieten. Denn die Spirale hat sehr viele Nebenwirkungen, die für junge Leute eigentlich sehr schädlich sein können. Ich denke, die Spirale wäre, wenn überhaupt, nur was für Frauen, die ihren Kinderwunsch schon abgeschlossen haben. Das Problem der Spirale ist ja, dass sie in die Gebärmutter eingebracht wird durch den Gynäkologen und dort eine künstliche Entzündung erzeugen soll. Sie soll also bewirken, dass die Gebärmutterschleimhaut sich nicht so aufbaut, wie das eigentlich notwendig wäre für eine Schwangerschaft. Dann gibt es noch den Faktor, der immer sehr gerne angeführt wird bei der Spirale. Die sagen, ja, aber der Zervixschleim wird verdickt. Es gibt also bei der Gebärmutter einen Eingang, das ist der sogenannte Gebärmuttermund und Gebärmutterhals, und der ist normalerweise verschlossen durch einen festen Schleimfropf. Wenn jetzt die Spirale eingebracht wird, auch die Hormonspirale, dann soll sie bewirken, dass dieser Schleimfropf immer geschlossen bleibt. Das heißt, es können gar keine Spermien aufsteigen. Das würde ja quasi bedeuten, dass es gar nicht zu einer Befruchtung kommen kann. Dem ist aber so nicht, auf jeden Fall nicht immer zu 100%. Denn die Hormonspirale unterdrückt nicht den Eisprung und es wird auch damit geworben, dass sie es eben nicht tut. Es wird also erklärt, der natürliche Zyklus wird nicht unterbrochen, und das ist ja auch positiv zu sehen, aber es bedeutet auch, dass es zu einem Eisprung kommen kann. Und in diesem Follikel, der sich um diese Eizelle bildet, werden Hormone gebildet, die dieser Zervixverdickung entgegenwirkt. Das heißt, es wird doch diese Tür quasi zur Gebärmutter geöffnet, es können doch Spermien aufsteigen und es kann eben doch zur Befruchtung kommen. Und das sieht man auch am Pearl-Index. Der Pearl-Index für die Spirale, der liegt zwischen 0,5 und 2,7, also es ist durchaus möglich. Und ja, unser Sohn, der kam nach Hause und hatte auch wieder Aufklärungsunterricht in der Schule und hat gesagt, die Schwester von einem Mitschüler von ihm, die ist auch trotz Spirale gekommen und man konnte Gott sei Dank die Spirale ziehen und die Schwangerschaft verlief problemlos. Und also man merkte noch, wie er erzählte, dass das doch in der Familie eine sehr große Dramatik war. Denn oft ist es auch so, wenn die Spirale dann gezogen wird, dass es dann später zu einer Frühgeburt kommt. Also diese Zusammenhänge, ja, wo man schon merkt, also ich könnte da noch eine ganze Menge auch dazu erzählen und erklären, die sind so vielfältig, und ich versuche das auch den Jugendlichen wirklich ja mal deutlich zu machen, was da alles dranhängt. Natürlich dann kommen wir noch zu den Nebenwirkungen, die Spirale hat. Es ist also kann passieren, dass diese Spirale in die Gebärmutterwand einwächst. Das heißt, normalerweise wird die Spirale alle 3 bis 5 Jahre, es kommt auf die Art der Spirale an, gezogen wird und eine neue eingesetzt wird. Es kann aber sein, dass sie einwächst und dann operativ entfernt werden muss. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil die Gebärmutter eben ein sehr gut durchblutetes Organ ist. Ebenso kann es passieren, dass die Gebärmutterwand durchstoßen wird mit diesem Fremdkörper im Körper und dass es dann zu Blutungen in den Bauchraum kommt. Oder aber was auch passieren kann, ist dieses Rückholfädchen, was der Gynäkologe braucht, um die Spirale auch nach einigen Jahren wieder zu entfernen, stört beim Geschlechtsverkehr und dann wird es ein bisschen abgeschnitten. Das bewirkt aber dann auch manchmal, dass der Gynäkologe das dann nicht mehr zu fassen bekommt und die Spirale nicht mehr herausholen kann und das dann operativ entfernt werden muss. Ja, also Operationen an der Gebärmutter sind immer mit sehr hohen Risiken belastet. Viele Frauen klagen auch über Schmierblutungen und dass sie Depressionen, Kopfschmerzen und Übelkeit haben. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, trotz der Spirale schwanger zu werden, gibt es immer noch. Aber noch einmal, also die Spirale für junge Mädchen halte ich also für ganz, ganz unglücklich.
Und das sind jetzt immer alles noch die Fakten, die Sie Jugendlichen erklären, wenn es darum geht, warum Jugendliche, Jungen und Mädchen mit der Sexualität warten sollen, bis sie in den geschützten Raum der Ehe einfach gehen, in dem geschützten Raum der Ehe, wo sie auch dann gemeinschaftlich sagen, ja, wir sagen ja zum menschlichen Leben. Wenn durch unsere geschlechtliche Verschmelzung ein Kind entsteht, dann ist es bei uns willkommen, dann steht nicht der Schulabschluss, die Ausbildung, die gerade anfängt, im Weg, sondern dann haben wir uns bewusst auch zum menschlichen Leben entschieden. Gleich wollen wir uns noch weiter darüber unterhalten, liebe Hörerinnen und Hörer in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Es geht heute um die Sexualmoral der Kirche. Wir fragen nach, ist sie eine Spaßbremse? Mein heutiger Gast Wilma Lerchen hat ein Buch dazu geschrieben mit der Überschrift Liebe wählt aus. Gleich wollen wir darüber sprechen, was vor allen Dingen auch dann mit der Seele geschieht, was jede Beziehung auslöst in uns Menschen, in Jugendlichen, in sehr jungen Menschen, aber ja auch bei uns Älteren. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wir möchten auch Ihnen, liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Freunde, auch Hilfestellungen geben und und Hilfen zum Formulieren, wie Sie Jugendlichen nahebringen können, warum es sich lohnt, mit der Sexualität bis zur Ehe zu warten. Und natürlich soll unsere Sendung auch dazu anregen, darüber nachzudenken, ja, würde ich denn heute immer noch warten oder habe ich gewartet? Warum habe ich selber vielleicht nicht gewartet? Was wusste ich damals, was wusste ich nicht? Und was hat es auch mit mir gemacht? Also bleiben Sie dran, gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Liebe Welt aus, so haben wir die heutige Lebenshilfe-Sendung überschrieben. Es geht uns heute um die Sexualmoral der Kirche und wir fragen nach, ist sie eine Spaßbremse? Und wenn wir über die Sexualmoral sprechen, dann über eines der Kernthemen, die mit der Sexualmoral in Verbindung gebracht werden, nämlich die Sexualität vor der Ehe. Vor allen Dingen, dass wir sagen, die Sexualität gehört in den geschützten Raum der Ehe. Mein Gast hat sich darauf spezialisiert, das Geschehen im Körper Jugendlichen zu erklären und warum eben auch die Kirche sagt, ja, eure Sexualität gehört in einem geschützten Rahmen. Und Frau Lerchen hat uns dabei erzählt, dass sie vor allen Dingen erstmal an den Verstand der Jugendlichen appelliert und hat uns jetzt erklärt, was überhaupt geschehen kann durch sexuelle Vereinigung, nämlich eine Schwangerschaft kann daraus entstehen. Und sie hat uns jetzt die Wirkweise der Antibabypille erklärt, die Wirkweise von Kondomen und die Sicherheit von Kondomen und der Antibabypille. Und so genau Bescheid darüber weiß sie, weil sie eine der Multiplikatoren ist, so nennt man das, des Institutes für natürliche Empfängnisregelung gegründet von dem bereits verstorbenen Professor Josef Rötzer. Frau Lerchen, was haben Sie denn, als Sie die Ausbildung gemacht haben, damals auch bei Professor Rötzer bzw. deren Mitarbeiter, was haben Sie denn da selber auch noch gelernt über Ihr eigenen Zyklus und sagen wir mal auch über die eigene Sexualität?
Ja, es war für mich, wir haben schon eine ganze Weile auch damit gelebt, mein Mann und ich, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe mit der natürlichen Empfängnisregelung. Aber durch die Ausbildung ist mir nochmal ganz deutlich bewusst geworden, dass es eben eigentlich, früher habe ich gedacht, muss ja jeder selber wissen, wie er verhütet. Das muss er wohl auch, aber ich habe gedacht, es ist egal. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist nicht egal. Dieses, wie ich jetzt mein Leben gestalte und wie ich auch die Verhütung gestalte, das hat ganz entscheidenden Einfluss auf mein weiteres Leben und auf meine Partnerschaft. Wenn ich also ein Verhütungsmittel gebrauche, dann steht quasi zwischen uns immer so dieses, ich möchte dich zwar, aber nicht ganz. Ich kann nicht alles, was du mir gibst, kann ich nicht nehmen, weil ich möchte jetzt zum Beispiel nicht schwanger werden. Und bei der natürlichen Empfängnisregelung ist es halt so, dass die Zeiten genutzt werden, wenn man nicht schwanger werden möchte, in denen man auch nicht schwanger werden kann. Dieses Wissen machen wir uns einfach zu eigen. Und das ist eine ganz andere Art, miteinander umzugehen, auch als Mann und Frau sich gegenseitig zu akzeptieren und zu sagen, du darfst so sein, wie du bist. Ich nehme dich so an. Du musst nichts machen, um dich zu verändern.
Jetzt geht es uns ja vor allen Dingen in der heutigen Sendung darum, wie wir Jugendlichen, jungen Erwachsenen, vielleicht auch schon im Kindesalter erklären, warum wir der Meinung sind, dass das sexuelle Miteinander, das körperliche Miteinander in einen geschützten Rahmen in die Ehe gehört und ihnen Hilfestellungen zu geben, dann in der Pubertät, wenn die Hormone anfangen zu sprießen, wenn man sich anfängt, für das andere Geschlecht zu interessieren, wenn es Schmetterlinge im Bauch gibt, weil einem ein Junge oder ein Mädchen tiefer in die Augen blickt und wenn jedes Mädchen, jeder Junge erzählt, was es schon an körperlichen Kontakten hatte und wie klasse das war, die haben natürlich andere Worte dafür. Wie können wir ihnen erklären nach dem Faktischen, was da passiert, was es sonst noch macht mit dem Menschen, mit der Seele, mit dem Innersten?
Ja, ich denke, da sind vor allen Dingen auch die Frauen gefragt. Und ich wende mich auch immer sehr intensiv an die Frauen. Und wenn ich Männer dabei habe, dann versuche ich ihnen zu erklären, wie Frauen eigentlich da in diesem Fall empfinden.
Und wenn Sie Frauen sagen, meinen Sie junge Frauen,
junge
Mädchen?
Junge Frauen vor allen Dingen, genau. Genau, und dann einfach auch von der Körperlichkeit mal herzugehen und zu sagen, wir sind diejenigen, die aufnehmen, wir sind diejenigen, die sich öffnen. Und das ist für uns nicht nur ein Punkt, der rein körperlich so ist, sondern auch seelisch. Und wir Frauen, wir sind ja sehr sensibel auch in dem Bereich und wir empfinden das auch viel stärker als Bindung. Wenn wir sexuell aktiv werden, wenn wir mit einem jungen Mann schlafen, dann ist das für uns nicht nur eine körperliche Sache, sondern es ist ganz stark auch eine seelische Sache, also eine Bindung entsteht zu diesem Menschen und ja, bindet mich auch ein Stück weit an ihn, macht mich ja ihm. Ja, die Bibel sagt so schön, ein Fleisch werden. Also wir sind jetzt nicht mehr zwei, sondern eins. Und eine Frau nimmt diese Bindung viel stärker wahr. Und deswegen ist sie, für sie ist auch oft sehr viel schmerzhafter, wenn solche Bindungen wieder gelöst werden. Ein Mann kann das nochmal anders für sich, sortieren. Männer, ich möchte das jetzt gar nicht werten, sondern Männer können das trotzdem nochmal anders, nochmal die Bindung nochmal etwas zurückstellen. Für die ist das nicht so schnell. Und man muss einfach darum wissen, man muss einfach wissen, dass männliche und weibliche Sexualität sehr verschieden ist, sehr verschieden auch erlebt wird. Und es braucht auch, auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen, ich bin ja jetzt 40 Jahre alt, auch eine gewisse Zeit, um zu einer gewissen Reife auch in der Sexualität zu kommen, auch zu erkennen als Frau, was tut mir gut, was brauche ich, um Sexualität genießen zu können, welche Rahmenbedingungen erleichtern mir das. Und wenn ich davon spreche, dann sind die Jugendlichen oft sehr aufmerksam, weil auch dann viele schon Erfahrung haben und dann auch gerne was hören möchten.
Mhm. Doch haben die Mädchen da überhaupt einen Sensus dafür? Ist nicht bei manchen einfach auch schon so eine Härte, das Herz schon so verhärtet, dass sie denken, die Vereinigung mit dem Jungen und wenn der mich haben möchte, dann ist das Liebe, dann liebt der mich?
Also wenn man es ihnen erklärt, dann merken sie schon, dass das nicht Liebe ist. Und ich glaube, sie spüren es auch. Wenn man es ausspricht, ist es für sie bitter im ersten Augenblick, weil sie dann ihre ganzen Verletzungen erkennen. Das haben sie auch nicht gerne. Und trotzdem, denke ich, ist es ganz notwendig. Ich versuche ihnen einfach nochmal zu erklären und zu sagen, was braucht es als Frau, um Sexualität genießen zu können. Also der Mann, der reagiert ja sehr stark auf visuelle Reize. Wenn eine Frau schön ist, wenn sie sich schön kleidet, oft halt auch, wenn sie sich so kleidet, dass man halt auch weit schauen kann. Das ist ein tiefer Ausschnitt zum Beispiel. Und dann sage ich Ihnen, das kann man natürlich machen. Man kann seine Reize in den Vordergrund stellen. Aber die Frage ist, wie möchte ich, dass der junge Mann mich anschaut? Möchte ich gerne, dass er mir in die Augen schaut? Dann müsste ich vielleicht etwas weiter mich hochschließen, damit er auch die Chance dazu hat. Das heißt ja nicht, dass man sich jetzt irgendwie prüde anziehen muss, sondern man kann sich ja schon hübsch machen. Aber eben doch gewisse Reize nicht so in den Vordergrund zu stellen. Und dann nochmal zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich, damit Sexualität mir gut tut? Und dann erzähle ich auch gerne, wenn wir jetzt sagen, Frau Lerchen, Sie kommen immer von der religiösen Sicht her, ich bin aber gar nicht so religiös, also auf Deutsch gesagt, es geht mich doch alles gar nichts an. Und dann sage ich ja, also einfach mal eine kleine Geschichte, eine junge Frau geht zur Großmutter und sagt, Oma, ich habe einen Freund und ich möchte mit dem schlafen und wann soll ich das tun? Und dann hat die Oma ihr den Rat gegeben, Mädchen, wenn du es nicht mehr lassen kannst. Und dann sage ich gerne, wann ich es nicht mehr lassen kann, mit meinem Partner zu schlafen, ist für den Jungen vielleicht schon hier und jetzt. Ja, weil einfach die Situation für ihn richtig ist und seine Hormone, die sagen ihm das und er mag das Mädchen auch wirklich und er meint es auch wirklich ernst. Er hat es bestimmt auch ganz gern, aber dieses Mädchen, also die Sexualität beim Mädchen ist ganz anders. Und da sage ich immer, guckt mal da hinten aus dem Fenster, sieht mal das Haus und dahinter das Haus und dahinter das Haus. Da ist da, wo es eine Frau nicht mehr lassen kann. Ja, also es ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Denn die Frau braucht, um Sexualität wirklich genießen zu können, sich wirklich öffnen zu können, eine Vertrautheit, eine Wärme, ein Verstandensein, ein seelisches Miteinander mit diesem jungen Mann. Und wenn man sich diese Worte schon mal anhört, dann weiß man schon, wenn ich jetzt ein 14-jähriges Mädchen und einen 16-jährigen Jungen habe, dass das wohl schwer zu erreichen ist. Was auch immer sehr plakativ ist, ist, ich male dann gerne die Erregungskurve von Mann und Frau an die Tafel. Und ich male eine Kurve, die sehr steil ansteigt und dann sehr schnell auch wieder abfällt. und eine andere Kurve, die sehr langsam ansteigt und erst sehr viel später an ihren Höhepunkt kommt und dann auch sehr langsam wieder abfällt. Und ich sage, das sind die Erregungskurven von Mann und Frau. Welche ist welche? Dann lachen die jungen Mädchen oft nur, weil sie genau wissen, welche welche ist. Ja, und dann versuche ich das nochmal zu erklären und sage also, beim jungen Mann ist die Sexualität ganz schnell angeregt und kommt auch sehr kraftvoll und sehr schnell zu ihrem Höhepunkt. Und dann fällt sie auch sehr schnell wieder ab. Und wenn wir das jetzt mal beobachten, wenn wir diese zwei Kurven übereinander legen, dann sehen wir, wenn der Mann quasi seinen Höhepunkt erreicht hat, dann ist die Frau gerade erst am Aufsteigen und dann fällt es bei ihm schon wieder ab. Und dann frage ich sie, welchem jungen Mann mit 16, 17 traut ihr zu, dass er in der Lage ist, sich körperlich und seelisch so auf euch einzustellen, dass er warten kann, bis auch ihr zu eurem Höhepunkt gekommen seid und erst dann seinen Höhepunkt erleben kann. Wem traut ihr das zu? Und dann sagen sie, keinem. Dann sage ich, aber warum schlaft ihr dann mit denen? Weil euch geht doch dabei wirklich was ganz Zentrales verloren. Und oft sehe ich dann in traurige Gesichter bei denen, die das so erlebt haben und sagen, ja, stimmt, das hat mir ja so gar keiner gesagt. Und dann merke ich einfach, ja, da sind dann auch schon Verletzungen passiert. Und oft geht es dann so, dass man sagt, ja, der hat mich verletzt und der hat mich verlassen und ich baue mir dann quasi wie so eine Mauer um mein Herz. Und wenn ich jetzt einen neuen Partner habe, ich suche mir den auch, weil der Schmerz ist nicht gut auszuhalten und ich brauche irgendwas, was diesen Schmerz überdeckt. Und ich suche einen neuen Partner, aber ich lasse den gar nicht so nah an mich heran, weil der soll mir nicht wieder, soll mich nicht wieder so verletzen. So nah an mich ranlassen beziehen die meisten Frauen leider nicht auf ihren Körper, sondern sie versuchen das zu trennen. Sie versuchen zu sagen, ich lasse ihn seelisch nicht so nah an mich ran, aber körperlich gehe ich wieder den ganzen Weg mit. Und merken nicht, dass sie das als Frauen gar nicht trennen können. Und dann werden sie wiederum verletzt und ich sage auch immer, wenn ich natürlich eine Schranke zwischen uns schon aufbaue seelisch, dass dann eine Partnerschaft nur einen sehr geringen Halbzeitwert hat, das ist irgendwo auch logisch. Und dann werde ich wieder verletzt und dann baue ich die Mauer wieder ein Stück höher. Und ja, so werde ich immer härter innerlich und muss mich immer mehr schützen. Das ist eigentlich nicht also eine Härte, die von innen herauskommt, sondern ein Schutz, den ich versuche, von außen um mich herum zu bauen. Aber irgendwann verschwinde ich einfach hinter dieser Mauer und bin gar nicht mehr ich selbst. Und deswegen ermutige ich auch die jungen Frauen immer, gerade auch die, die Erfahrung haben, sich diese Erfahrung anzuschauen, auch zu schauen, wo hat es mich verletzt, das auch wirklich einmal durchzutrauern und auch wirklich diesen Schmerz mal zuzulassen, zu sagen, ja, das hat mir wirklich wehgetan. Und wenn ich mich jetzt wieder auf einen jungen Mann einlasse, dann bin ich vorsichtiger, dann bin ich sensibler und dann schaue ich, dass quasi Körper und Seele auch im Einklang bleiben. Dass ich nur so viel Zärtlichkeiten im Moment auch zulasse, wie es mir auch wirklich gut tut, was auch meinem Bedürfnis entspricht.
Aber braucht da ein Mädchen oder auch ein Junge nicht schon eine gewisse innere Reife, dass es ankommt?
Und da, wenn ich dann da angekommen bin, dann erkennen sie es oft auch selber. Und dann versuche ich auch nochmal ihnen bewusst zu machen, ihr seid jetzt 15, 16 oder jünger. Das sind so die das Alter, wo die Eltern einen auch schon mal ein bisschen Freiraum geben und schon mal sagen, ja, du darfst schon mal alleine weg, du kannst schon mal alleine deine Erfahrung machen. Und ich sage mal, die freiste Zeit im Leben, die man hat, um sich selbst kennenzulernen, um selbst zu schauen, wer bin ich eigentlich, die ist eigentlich so zwischen 16 und 25, bis dann so die Berufsausbildung und der Berufsalltag so richtig einsetzt. Und ich ermutige sie immer, nutzt doch die Zeit. Nutzt die Zeit. Ihr seid durch die Schule schon stark in Anspruch genommen, dann habt ihr noch eure Hobbys, dann habt ihr natürlich noch die eine oder andere Verpflichtung in der Familie, dann habt ihr noch irgendwelche anderen Aufgaben, die ihr erfüllt. Und wenn ihr jetzt noch einen Freund dazu nehmt, dann wird's eng. Dann wird's eng für eure Zeit, die ihr für euch selber braucht. Denn zu einer guten persönlichen Entwicklung, zu einer Ich-Stärke, zu einer Persönlichkeit, die auch später in einer Partnerschaft wirklich bestehen kann, braucht es einfach auch Zeit. Zeit, um über mich selbst nachzudenken. Zeit zu überlegen, was will ich? Wer bin ich? Auf welchem Weg bin ich denn überhaupt? Und was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Allein damit könnte man natürlich jetzt auch ganz viel Zeit füllen, um mit den Jugendlichen drüber nachzudenken.
Doch, Frau Lerchen, gerade Mädchen werden sagen, das ist vielleicht ein klasse Ideal, aber das baut jetzt eher Druck in mir aus. Und ich sehne mich nach dieser heilen Welt, die mir vielleicht auch durch die Medien vermittelt wird oder was mir meine Freundin jetzt auch über ihren Freund erzählt hat. Ich möchte das auch haben.
Ja, ich hatte zwei Gespräche genau zu diesem Thema. Einmal eine junge Frau, die mir sagte, Frau Lersten, ich habe Sie das erste Mal gehört, da war ich 14, da habe ich mich anschließend mit meinen Freundinnen zusammengetan und habe gesagt, ach, die Frau Lersten, die ist ja also wirklich, also nein, die spinnt und das stimmt alles gar nicht so und die sieht das alles viel zu eng und die versucht uns da irgendwie so den Spaß auszureden.
Genau, jawohl.
Und sie sagt, ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, ich habe in der Zeit einfach keinen Freund gefunden. Es hat sich bei mir einfach nicht ergeben und sie war also eine ganz hübsche, also daran hat es jetzt nicht gelegen. Und aber sie sagt, ich habe all das, was sie mir gesagt haben, an meinen Freundinnen beobachtet und sie haben recht. Und sie war dann so um die 20 und sie sagt, sie war auch Betreuerin in der Gruppe, wo ich da sprechen konnte. Sie sagt, ich werde heute Abend von Zimmer zu Zimmer gehen und mit den Mädchen darüber sprechen und ihnen genau diese meine Erfahrung wiedergeben, denn das, was sie sagen, das stimmt. Und ein anderes Mädchen sagte mal, oh, Frau Lerchen, wenn Sie das so sagen, das baut so einen Druck auf mich aus. Und dann habe ich gesagt, ja, aber woher kommt dieser Druck? Was für ein Druck ist das? Ja, aber der Druck, wenn Sie so sagen, man sollte das so machen, das baut so einen inneren Druck auf. Und dann habe ich gesagt, jetzt überleg nochmal, was ist das für ein Druck? Und dann kamen wir im Gespräch darauf, dass dieser Druck von außen kommt. Dass eigentlich im Inneren dieses Mädels das gar nicht so angelegt war, nach dem Motto, ich muss jetzt unbedingt sexuell aktiv werden, das schreit mein Körper heraus. Sondern wenn ich nicht sexuell aktiv bin, dann genau wie Sie am Anfang gesagt haben, dann gehöre ich nicht dazu, dann bin ich Außenseiterin, dann bin ich einsam und dann bin ich allein. Und davor haben die Mädchen ganz große Angst.
Und das Selbstbewusstsein, welche Rolle spielt das? Also ich denke, ich muss sehr, sehr selbstbewusst sein, um mich gegen meine Freundinnen durchzusetzen und zu sagen, ja, ich habe auch einen Freund, ihr wisst ja, ich gehe jetzt mit dem Daniel schon ein halbes Jahr und dann wird ja gefragt, ja und, hattet ihr schon oder so? Und ich sage, nö, und wir wollen auch nicht. Oh.
Ja, also da gibt es tatsächlich auch eine ganz konkrete Geschichte, die so einen Fall beleuchtet. Da haben sich auch Mädchen unterhalten und dann kam dann auch heraus, dass ein Mädchen dann gesagt hat, ja, aber wir schlafen noch gar nicht miteinander. Und dann waren diese Frauen also alle ganz erstaunt und ganz still. Und die erste Frage, die ein anderes Mädchen stellte, war, und das macht dein Freund mit?
Mhm.
Und da zeigt sich ganz einfach, dass es nicht, also es war nicht so, sie hatte erwartet, oh, jetzt lachen die mich alle aus und wie bist du so prüde und bist ja hinterm Mond und ach, der mag dich wohl nicht, alles, das kam nicht, sondern das macht dein Freund mit.
Mhm.
Und wie sie dann auch die Sehnsucht geäußert haben, ja, wir hätten ja lieber auch gerne gewartet, aber mein Freund wollte doch so gerne und ich wollte ihn nicht verlieren. Und ja, da muss man einfach, das muss man einfach nochmal auch für sich reflektieren, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich?
Mhm.
Und ich hatte jetzt noch ein Gespräch auch mit einer jungen Frau und die sagte, ja, aber ich fühle mich dann immer so ausgestoßen und ich fühle mich dann so minderwertig. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich habe schon mit vielen jungen Frauen gesprochen und ich kann dir sagen, die vielleicht so cool wirken, die das Gefühl haben, ja, wir gehören jetzt hier zur, ja, wir sind die Angesehenen hier und wir sind mittendrin im Leben, die haben genau die gleichen Probleme. Das ist ein Problem, was sich den Jugendlichen beim Erwachsenwerden generell stellt. Dass man sich hinterfragt, dass man denkt, ich gehöre nicht dazu, dass man Angst hat, ausgeschlossen zu sein, nicht beliebt zu sein. Das sind Fragen, die sich ganz natürlich stellen, denen wir uns stellen müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht erwachsen.
Mhm.
Und dann werden wir nie in der Lage sein, reife Beziehungen zu führen.
Mhm. Sicherlich, Jugendliche hören sich um, hören auch von anderen. Und die meisten sagen ja, dass sie es nicht bereut haben, zu warten bis zur Ehe.
Also da habe ich jetzt auch wieder ein junges Paar ein Stück weit begleiten dürfen, die das auch im Nachhinein für sich jetzt auch ganz klar sehen und sagen, boah, das hat uns so viel Kraft gegeben, weil wir dadurch so viel Freiheit gewonnen haben, auch die Kraft gewonnen haben, Nein zu sagen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, sondern auch auf andere Bereiche. Wenn ich also einem Impuls, der sich mir stellt, nicht automatisch nachgebe, sondern auch wirklich schaffe, dagegen anzugehen, zu sagen, nein, das brauche ich im Moment nicht. Und das tut mir auch jetzt noch nicht gut. Dann gewinne ich ganz viel Freiheit und Stärke auch für meine Partnerschaft.
Mhm.
Und wir haben jetzt in der Shell-Jugendstudie war wieder 76% wollen eine geglückte Familie, sehnen sich nach Familie und brauchen die Familie. Und gleichzeitig sehen wir, dass fast die Hälfte aller Ehen geschieden werden. Da ist also eine große Sehnsucht und diese Sehnsucht bleibt. Die ist da bei den Jugendlichen.
Eine Riesendiskrepanz, ne?
Ja.
Aber Frau
und,
Mhm.
Ja, ich versuche Ihnen einfach klarzumachen, man kann eine ganze Menge dafür tun, dass es besser gelingen kann. Mhm. Es gibt keine Garantien, aber man kann die Weichen so stellen, dass es ja doch eine optimale Voraussetzung sind, dass eine Partnerschaft auch gelingen kann. Und da gehört in meinen Augen das Warten bis zur Ehe dazu, nicht weil es moralisch wertvoll ist, nicht weil die Kirche das sagt. Also ich bin schon dafür, auch auf die Kirche zu hören, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass es mir gut tut.
Aber was sagen Sie zu dem Argument der Erfahrungen? Weil das wurde mir zum Beispiel vermittelt, dass es wichtig ist, doch auch Erfahrung zu sammeln.
Also da habe ich ganz viele gegenteilige Beispiele auch von Frauen schon gehört, die sagen, also ein ganz konkretes Beispiel, eine Frau verheiratet, Kinder und ganz glücklich verheiratet, ist nicht in der Lage, mit ihrem Mann zu schlafen, weil sie vorher schon eben Erfahrung mit einem anderen jungen Mann gesammelt hat. Und jedes Mal, wenn ihr Mann also da zärtlich wird, dann kommen diese Bilder wieder in ihr hoch, wie sie mit diesem anderen Mann geschlafen hat. Und das ist für sie so verwirrend, weil sie sagt, nein, ich liebe doch meinen Mann und ich möchte die Bilder von meinem Mann in meinem Kopf haben. Und wieder auch ganz große Spannungen natürlich in der Partnerschaft bestehen. Und dieser junge Mann weiß es auch, aber sie bekommt das einfach nicht in den Griff, will ich mal sagen. Mhm. Und muss das noch irgendwie noch ganz intensiv verarbeiten.
Und man tappt vielleicht dann auch nicht in die Falle, der und der war gut im Bett und der war nicht so gut im Bett. Und mit meinem Mann habe ich jetzt vielleicht auch eine nicht so gut im Bett erwischt.
Ja, und auch vielleicht eine Phase. Und das ist auch das Nächste, was ich Ihnen sage. Sexualität funktioniert nicht einfach. Mhm. Sexualität verändert sich. Die ist heute so. Und dann haben wir eine Schwangerschaft, dann ist sie anders. Und nach der Schwangerschaft ist sie wieder anders. Und Stress beeinflusst Sexualität. Und also es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen. Und das ist nicht einfach ein Knopf, wo ich vorne drauf drücke und hinten kommt das fertige Produkt raus. Das heißt, wenn es einmal als schön erlebt wurde, ist es immer schön. Oder wenn es einmal eine Katastrophe war, ist es immer eine Katastrophe. Ja, sondern das entwickelt sich und das baut sich auch aufeinander auf und wir lernen das auch gemeinsam kennen. Und das war für mich und für meinen Mann eine ganz große Erleichterung, dass wir sagen, das erste Mal, es muss nicht so schön sein unbedingt. Wir hatten jetzt Glück, es war schön. Aber wenn es jetzt nicht schön gewesen wäre, haben wir gesagt, wir haben ja die nächsten 50 Jahre hoffentlich, um einfach da zusammen auch dran zu wachsen und ja, miteinander das zu erlernen.
Jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen, finde ich, von unserer heutigen Sendung, wenn wir über das Denken der katholischen Kirche sprechen, wie sie die körperliche Liebe sieht, die körperliche Vereinigung, nämlich dass die katholische Kirche sagt, dieser Akt des Miteinanders, das Miteinanderverschmelzen von Mann und Frau gehört in einen geschützten Raum, gehört in die Ehe. Jetzt haben wir das als Ältere wahrscheinlich für uns erkannt. Wir leben es auch und haben es gelebt. Und jetzt ist die große Frage, wie kann ich das als Mutter, als Vater, als Onkel oder Tante, als Freund, wie kann ich das einem Jugendlichen vermitteln und wie fädle ich auch geschickt so ein Gespräch auch ein?
Ja, diese Gespräche ergeben sich ja oft ganz, ganz normal durch den Alltag, dass die Kinder nach Hause kommen, dass die auch erzählen, der geht mit dem und da habe ich das und das beobachtet und ich würde auch, also ich rate immer dazu, auch sehr früh schon einzusteigen in diese Thematik. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, also nicht so nach dem Motto, nur nicht, dass du mir das auch machst, ja, also so, sicherlich nicht, denn das lassen sich die Jugendlichen so von uns nicht mehr sagen. Dann denken die nur, ach ja, derjenige, der mir da jetzt gerade was sagen will, der ist ein bisschen veraltet. Sondern ganz wichtig ist, denke ich mal, die ernst zu nehmen, die Jugendlichen mit ihren Anliegen und auch ihnen zuzuhören und zu gucken, wie ist denn jetzt gerade auch die Stimmung im Umfeld. Und dann, wenn es wirklich auch um die Erfahrung der Sexualität geht und man merkt, das ist jetzt ein Thema, das Einfachste und vielleicht gleichzeitig das Schwierigste ist, damit einzusteigen, wie sind meine Erfahrungen gewesen? Wie habe ich Sexualität kennengelernt? Wie habe ich erfahren, wie Sexualität ist für mich? Habe ich vielleicht auch Enttäuschungen erlebt? Und wenn dann Mütter kommen, wo ich dann auch schon mal Gelegenheit hatte zu sprechen, die sagen, ja, Frau Lerchen, Sie haben sich so intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, Sie haben so viele Argumente, ich kann mir das doch jetzt alles gar nicht merken und ich kann das auch nicht so bringen, wie Sie das sagen. Dann sage ich immer, sprechen Sie von Ihren Erfahrung. Sprechen Sie von den Verletzungen, die Sie erlebt haben. Denn ich glaube, es kann noch so ideal gelaufen sein. Verletzungen in diesem Bereich kennt jeder. Und dann tun sich auch einfach die Verschiedenheiten von Mann und Frau auf. Und dass man davon spricht und sagt, pass auf, die und die Verletzungen, die habe ich erfahren und möchte dir das weitergeben, denn du könntest dich davor schützen, indem du ganz vorsichtig und behutsam damit bist und dass du auf deine eigene Stimme hörst und sagst, was tut mir jetzt gut. Und dich nicht von anderen beeinflussen lässt, weder von deinem Partner, noch von Freunden, die dir raten, noch von den Medien, sondern dass du wirklich in dich gehst und sagst, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut.
Und dass ich vielleicht auch darüber spreche, dass ich es vielleicht bereue, dass ich nicht warten konnte, nicht gewartet habe, weil ich es vielleicht einfach auch nicht besser wusste damals.
Genau. Also je ehrlicher man da in diesem Punkt ist, desto einfacher ist es. Denn dann nehmen die Jugendlichen einen wirklich auch ernst. Und dann sagen sie, okay, das ist ein Ansprechpartner, der Erfahrungen hat und dem kann ich trauen. Mhm. Und ich glaube, in dem Fall können wir wirklich auch mit unseren Jugendlichen sprechen. Und die nehmen uns dann auch ernst. Und ich habe das oft auch als Rückmeldung dann später auch bekommen. Ja, Frau Lerchen, das ist ganz gut gegangen. Also die dann bitte auch mit ihren Kindern gesprochen haben und gesagt haben. Und natürlich, eins natürlich noch, wir dürfen natürlich nicht erwarten, wenn wir versuchen, mit unseren Jugendlichen zu sprechen und sie riechen, worauf wir hinaus wollen, sag ich mal, und sagen, ah, sie möchte ja nur, dass ich warte bis zur Ehe, dass sie dann begeistert sind. Ja, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass sie sagen, ach ja, das ist das, was ich immer schon hören wollte. Ja, sondern wir müssen auch damit rechnen, dass sie uns herausfordern, dass sie uns sagen, ja, was doch veraltet, das macht doch keiner mehr so. Das liegt ja nicht daran, dass sie uns jetzt wirklich abstempeln wollen, sondern sie brauchen Antworten. Sie fragen die Fragen, die sie auch hören. Und ja, vielleicht kann man auch ein Stück weit gemeinsam auf diesen Weg suchen und sagen, ja, aber sollen wir nicht mal zusammen überlegen, warum das so ist?
Also, dass man schon auch als Eltern, als Tante, Onkel, wer auch immer, fragen kann, wie Sie uns auch eben erklärt haben, ja, was sind so die Fakten, einfach auch auf den Tisch legen und Fragen stellen. Willst du das? Wie würdest du als Junge damit umgehen, wenn du durch einen sexuellen Kontakt eben ein Kind zeugst und deine Freundin sagte, ja, aber ich ist schon entschieden, ich treibe das Kind ab.
Genau. Also, dass man denen das auch mal wirklich plastisch vor Augen stellt, denn heute werden in Deutschland werden jährlich 50.000 Schwangerschaften, kommt es zu 50.000 Schwangerschaften trotz der Pille. Ja, einfach, dass man auch mal eine Zahl dazu hat. Und da sind sehr viele junge Frauen dabei. Dass ihnen einfach bewusst wird, was passiert dann mit mir? Und wie gehe ich dann damit auch, jetzt sag ich mal, wenn man es aus der Sicht des Vaters mal sieht, vielleicht treibt meine Freundin ab und ich habe überhaupt keine Handhabe, das zu verhindern. Wie geht es mir dabei? Oder aber meine Freundin und ich, wir bleiben nicht zusammen und ich habe da ein Kind, das ich entweder selten oder nie sehe. Ja, das wie gehe ich als Vater damit um und wie habe ich selber meinen Vater erlebt? Möchte ich, dass mein Kind das so erlebt oder möchte ich ihm ein Vater sein? Die Verantwortung, die ich damit übernehme, gerade auch als junger Mann, die sollte mir wirklich bewusst sein und nicht so nach dem Motto, ach, die Frau nimmt schon die Pille und dann passiert schon nichts, sondern das hat wirklich ganz konkret was mit meinem Leben und mit meiner Zukunft zu tun.
Für wie effektiv halten Sie denn auch Literatur oder Bücher? Weil das ist ja das Nächste, was man denkt, ach, ich habe den Jugendlichen jetzt nicht erreicht, ich schieb dem einfach jetzt mal ein Buch unter. Und es gibt ja jetzt schon wirklich einige Bücher, auch Ihr Buch, Liebe wählt aus, wie finde ich den richtigen Partner?
Also Bücher sind sicherlich gut, aber ich halte auch das persönliche Zeugnis für wichtig. Ich denke, ich muss auch selber immer wieder da in mich gehen, wir dürfen den Jugendlichen nicht das Gefühl geben, wir möchten sie bevormunden. Denn die sind im Kindergarten schon damit aufgewachsen, dass sie entscheiden dürfen, möchte ich heute dies oder möchte ich heute jenes. Sie haben also gelernt, dass sie entscheiden dürfen. Wir können ihnen jetzt nicht sagen, du hast es nicht zu tun, sondern wir müssen ihnen das erklären und ihnen bleibt auch letzten Endes die Entscheidung überlassen. Wir können ja nicht immer dahinter stehen. Ja, und dass wir ihnen dieses Gefühl geben, du darfst entscheiden, aber ich möchte dir einen wirklich guten Rat geben und ich sage dir das deswegen, weil es mir wirklich um dich geht und um deine Zukunft. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dann wirklich auch mit denen zu sprechen, denn viele Jugendlichen hören das heute gar nicht mehr. Und ich denke, wenn die Jugendlichen wirklich die Wahl haben sollen, dann müssen sie auch beides hören. Das eine hören sie sowieso, darum müssen wir uns nicht kümmern. Ja, aber wenn wir ihnen nie sagen, es gäbe auch eine andere Möglichkeit, es gäbe die Möglichkeit zu warten und dafür gibt es gute Gründe, wie sollen sie sich dafür entscheiden? Ja, da haben wir einfach auch eine ganz große Aufgabe, jeder Einzelne, wenn er das als wert erkannt hat, auch Zeugnis zu geben. Und ja, man bekommt Gegenwind. Da muss man einfach ganz klar sagen, ich hatte auch Jugendliche dabei, die haben mir direkt zu verstehen gegeben, zu sagen, ach Frau Lerchen, das, was Sie uns da erzählen wollen, das wollen wir gar nicht wissen. Die Sexualmoral der Kirche halten wir für völlig veraltet und die ist überholt. Und dann bin ich darauf auf weiter gar nicht eingegangen und habe nur die ganze Biologie erklärt, habe diese ganzen Zusammenhänge sehr viel ausführlicher, als mir das heute Morgen möglich war, erklärt. Und dann habe ich am Ende nochmal gefragt, also die kirchliche Sexualmoral sagt, warten bis zur Ehe, wen schützt sie damit? Und die Jugendlichen sagten ganz spontan, das Kind. Und ich sage, und wen noch? Und sie sagten, die Frau. Und ich glaube, das fasst es wirklich auf den Punkt zusammen. Die Kirche stellt sich mit ihrer Sexualmoral wirklich auf die Seite der Schwächeren, auf die Seite derer, die zu schützen sind, einmal dem ungeborenen Leben und einmal der Frau, die in ihrer Sensibilität und in ihrer Sehnsucht nach Liebe sich manchmal vielleicht auch zu schnell auf Dinge einlässt, die ihr hinterher nicht gut tun.
Dankeschön. Das nehmen wir jetzt als Abschlusswort hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe wählt aus. Wir haben die Sendung überschrieben mit der Frage Sexualmoral der Kirche, eine Spaßbremse. Ich sage herzliches Vergelt's Gott bei meinem Gesprächsgast, bei Wilma Lerchen aus Hörgrenzhausen bei Koblenz. Dankeschön, Frau Lerchen.
Danke Ihnen auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann bestellen Sie sich eine CD, gehen ins Internet auf horeb.org und laden sich die Sendung herunter. Der CD-Dienst, der ist erreichbar unter der Rufnummer 08323 96 75 120. Informationen zum Buch und die Adresse auch von Frau Lerchen, die gibt's bei unserem Hörerservice oder auch im Internet. Horeb.org ist unsere Webadresse. Der Hörerservice ist jetzt erreichbar unter der 08323 96 75 110. Und im Internet finden Sie natürlich die Telefonnummer von Hörerservice und CD-Dienst. Liebe Zuhörer, ich wünsche uns allen Mut, ja selbst immer wieder darüber nachzudenken, warum die Sexualität in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Mut immer wieder zur Sexualmoral, ein sperriges Wort, der Kirche zu stehen. Und wenn wir gefragt werden, dass wir dafür eintreten können, auch wenn wir dann vielleicht als altbacken und weltfremd abgestempelt werden und wenn wir vielleicht auch etwas von uns preisgeben müssen, was in unser Intimstes, nämlich was unsere Seele angeht und vielleicht auch Verletzungen zu kerben, die geschlagen wurden. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.